Und in Griechenland hat auch mal jemand zu mir gesagt, du gibst uns unsere Geschichte zurück. Und dann habe ich daraus verstanden, ja, das ist eure Geschichte, das stimmt, das ist auch meine Aufgabe. Aber am Petriplatz wusste ich dann plötzlich, dass es auch meine Geschichte ist.
Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und heute bin ich am Bahnhof Gesundbrunnen, kleine Querstraße, zu Gast bei Claudia Maria Melisch. Den Namen haben Sie schon mal gehört, wenn Sie sich für Archäologie, das urälteste Berlin interessieren. Und ich bin sehr, sehr froh, hier zu sein. Sie haben jetzt hier ein Büro. Seit wann eigentlich?
Seit 2019.
Ganz frisch.
Ja.
Und ich beschreibe mal so ein bisschen, wir sind hier umzingelt von schönen alten Dingen. Also da stehen erstmal natürlich Bücher. Ich nehme mal an, da sind Veröffentlichungen von Ihnen mit dabei.
Ja, Zeitschriften auch. Archäologen müssen nicht nur viel graben, sondern auch viel lesen.
Archäologie, die Substantiv feminin. Nicht vergessen, Sie sind das beste Beispiel. Und jetzt stehen hier natürlich auch ausgesuchte Exponate, aber natürlich nur die, die nicht im Museum landen, denn die Früchte ihrer Arbeit können Sie nicht mit nach Hause nehmen.
Ja, das ist so. Den Archäologen gehört nicht das, was sie finden, sondern das gehört allen Menschen, beziehungsweise in erster Linie erstmal dem Land.
Und da sehe ich hinten alte, schöne Flaschen, grüne Flaschen, viele Bilder an der Wand. Ja, Sie sind umzingelt von Ihrer Leidenschaft.
So sieht es aus, ja.
Wann waren Sie jetzt? Kommen Sie direkt von einer Grabung oder geht's? Ja. Darf man sowas immer verraten oder sind das auch Geheimnisse? Oder?
Nein, das sind keine Geheimnisse. Ich arbeite zurzeit an einem Projekt im Kloster Harderhausen. Das ist ein ehemaliges Zisterzienserkloster und ist heute Jugendlandvolksschule und katholisches Begegnungsheim.
Sie haben in Berlin studiert.
Ja.
Sie sind seit über 20 Jahren sozusagen leitend an vielen, vielen Grabungen beteiligt gewesen. Rund um die Welt nehme ich mal an. Pompeji, logischerweise, antike Welt. Aber ich würde mal sagen, berühmt geworden sind Sie tatsächlich durch Grabungen in Berlin. Petrikirche. Da geisterte Ihr Name wirklich durch alle Zeitungsartikel. Das war eine Sensation. Mhm. Und warum ich hier bin, ist, Sie haben mit zwei Historikerkollegen ein neues Buch geschrieben. Und dieses Buch, man wird es jetzt vielleicht im Laufe unseres Gesprächs merken, ich bin sehr, sehr begeistert von dem Buch. Bin ich eigentlich oft, aber in diesem Fall wirklich zurecht. Das heißt, das Buch heißt Die ersten Berliner. Untertitel Leben an der Spree zwischen 1150 und 1300. Nicht vergessen darf ich zu erwähnen, Ihre Historikerkollegen heißen Ines Galisch und Jörg Feuchter. Das sind Historiker der Humboldt-Universität.
Genau, Frau Dr. Galisch hat an der Humboldt-Universität gelehrt und einige Lichtenberger Schüler haben das Glück, dass sie inzwischen deren Lehrerin ist.
Ein Traum.
Ein Schülertraum. Und Herr Dr. Feuchter arbeitet an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Ah, also wirklich, da haben sich drei gefunden und was sehr, sehr Spannendes zu Wege gebracht, dieses Buch. Das nur jetzt als Einleitung, aber Sie arbeiten natürlich im Auftrag des Senats, Sie haben aber auch ein eigenes Unternehmen. Und wenn irgendwer in Berlin baut, wird eine Baugrube ausgehoben und dann kann es immer wieder passieren und passiert immer wieder, dass man Relikte findet. Die meisten stoßen auf etwas, sagen, das gehört hier irgendwie nicht in den Untergrund und dann ruft man sie. Und sie müssen, also man muss das untersuchen, man kann nicht einfach die Sachen, die man findet, alte Fundamente, Knochen oder was weiß ich, einfach wegbaggern, sondern man muss sie rufen, richtig?
Richtig. Meistens ist es so, dass wenn man einen Bauantrag stellt, im Prinzip dieser Bauantrag fast unbemerkt das Archäologie-Department auch passiert. Und in seltenen Fällen kommt es vor, dass dann wird abgeglichen, ob an dieser Stelle, die bebaut werden soll, schon mal Funde vorgekommen sind. Und dann wird man mit einer archäologischen Baubegleitung betraut. Beziehungsweise am Petriplatz ist das so gewesen, dass dort bekannt war, dass dort die Kirchenfundamente im Boden sind. Denn diese Petrikirche, der letzte Bau in neogotischer Manier, der ist erst 1964 und 65 gesprengt worden. Und als wir dort angefangen haben zu graben, da gab es tatsächlich noch Leute, die sich an die Petrikirche erinnern konnten. Oder Leute, die da geheiratet haben zum Beispiel.
Zur Petrikirche kommen wir vielleicht später noch sehr, sehr viel intensiver. Also nur um zu umreißen, was Sie für Aufgaben haben. Und in Ihrem Buch steht an einer Stelle, eigentlich war der Mauerfall eine große Stunde der Archäologie für Berlin.
Das ist tatsächlich so, weil nach dem Mauerfall sind und vor allen Dingen auch nach der Entscheidung, dass Berlin wieder deutsche Hauptstadt werden sollte, ist es zu vielen Bauvorhaben gekommen. Der Senat hat auch zu dieser Zeit sehr aktiv Unternehmen nach Berlin angeworben. Da ist das Haus der deutschen Wirtschaft zum Beispiel entstanden, um den Motor anzukurbeln. Und es sind auch viele Menschen nach Berlin gezogen und sind Güterverteilungszentren im Umland entstanden. Ja, und da hatten die Archäologen alle Hände voll zu tun.
Und insofern war die deutsche Teilung eine riesige historische Katastrophe, humane Katastrophe. Aber für die Archäologie tatsächlich ein Glücksfall, weil die Berliner Innenstadt mehr oder weniger teilweise brach lag, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also das historische Berlin befindet sich ja im Bereich der ehemaligen Nikolaikirche und das historische Köln. Also Berlin ist ja aus zwei mittelalterlichen Städten entstanden, Berlin und Köln. Und Köln war halt am Petriplatz. Und durch die DDR-zeitliche Bebauung dieses Areals, also alle wissen, dass das Nikolaiviertel zur 750-Jahr-Feier im Jahr 1987 wieder aufgebaut worden ist, so in Plattenbau-Manier, aber mit mittelalterlicher Grundstücksanmutung. Und dort, wo inzwischen wieder das Humboldt-Forum steht, / Stadtschloss, war ein riesiger Aufmarschplatz, ein riesiger Paradeplatz. Insofern waren wesentliche Teile des historischen Stadtkerns brach bzw. überbaut.
Jetzt komme ich mal zum Buch. Die ersten Berliner leben an der Spree zwischen 1150 und 1300. Jetzt fasse ich mal kurz zusammen und kram in meinem Kopf, was ich als, naja, fast Laie, würde ich sagen, über die ersten Berliner weiß oder zu wissen glaube. Und ich glaube, das gleicht dem, was die meisten Berliner, die sich dafür interessieren, denken. Also erstens, Berlin wurde 1237 gegründet. Weil deswegen haben sie ja gesagt, 750 Jahre feiern. 1987 kann man sich ja ausrechnen. Das war Mittelalter. Die Menschen lebten in kleinen Ziegelhäusern. In Berlin direkt am Wasser waren Fischer. Und drumherum erstmal war gar nichts. Da lebte gar niemand. Die Menschen wurden nicht alt, sondern höchstens 30 Jahre alt, hatten schlechte Zähne und ihre Fäkalien schmissen sie vor die Tür und es stank zum Himmel. Und sie trugen in etwa, liefen so rum, wie man es heute auf Mittelaltermärkten sieht und so im Gewand. Ja, also das denkt man so vom alten Berlin. Und ach so, und Berlin und Köln waren ganz dicke miteinander. Also die Doppelstadt war von Anfang an im Prinzip eins. Ja, so denkt man, so dachte ich. Und dann liest man ihr Buch. Und dann ist so ziemlich alles, was ich gerade gesagt habe, eigentlich falsch.
Ja, nicht so ganz falsch, aber halb falsch.
Halb falsch.
Ja, es gibt wirklich diese Selbsterzählung der Geschichte Berlins, die sich hartnäckigst hält. Witzigerweise ist diese Erzählung in Ost und West leicht modifiziert, weil in Ost-Berlin oder von der ostdeutschen oder DDR-Denkmalpflege wurde so ein Mittelalterbild präferiert, dass der DDR-Bürger quasi aus dem slawischen Fischer entstanden sei. Und der slawische Fischer wurde dann eben auf der Fischerinsel angesiedelt, wobei Fischerinsel ein Begriff ist, den die DDR erfunden hat. Eine Fischerinsel hat es in Berlin nie gegeben. Das ist die Spreeinsel. Und es gab eine Fischerstraße. Aber das war's auch schon. Und das in der westdeutschen Geschichtsschreibung oder Westberliner Geschichtsschreibung hat man halt immer mehr den Kaufmann so als Gründer des Nikolaiviertels gesehen, also da stand das Marktwirtschaftliche in der historischen Lesung deutlich im Vordergrund. Und ich versuche auch seit vielen Jahren vergeblich zu erklären, dass das Ereignis, was zur Erstnennung des ersten Berliners, eigentlich Kölners, Pfarrer Simeon geführt hat, also ein Streit zwischen den Markgrafen in Brandenburg mit dem Bischof von Brandenburg, der dann 1237 am 28. Oktober beigelegt wurde, aber das Dokument, wie das im Mittelalter üblich war, erst Monate später ausgestellt wurde, nämlich im Februar 1238. Und deswegen ist es falsch, also wenn man es eben ganz genau nimmt, zu sagen, das älteste schriftliche Zeugnis ist von 1237. Nein, ist von 1238, aber das Ereignis, was da beurkundet wurde, hat eben 1237 stattgefunden.
Liegt heute übrigens in Brandenburg an der Havel.
Korrekt.
Und das Dokument erwähnt nicht Berlin, sondern Köln.
Richtig, es erwähnt Simeon Plebanus de Colonia, also auf Lateinisch Pfarrer von Köln.
Ja, aber Ihr Buch beginnt 1150. Das sind fast 100 Jahre vorher.
Ja, weil eben bei den Ausgrabungen an der Petrikirche am Petriplatz fast 4000 Menschen gefunden wurden. Also in 3221 Gräbern wurden 3778 Personen aus dem Mittelalter und aus der frühen Neuzeit gefunden. Das sind die Menschen, die dort gelebt haben in dieser Zeit. Und wir haben damals 2007 angefangen auszugraben und wir haben eine besondere Methode angewandt. Das heißt, wir haben die Gräber in der umgekehrten Reihenfolge, wie die in den Boden gekommen sind, wieder rausgenommen. Also wie eine Zwiebel Schicht für Schicht abgepellt. Und als wir unten waren, hatten die Gräber keine Beigaben mehr. Da gab es keine Objekte, da gab es keine Scherben, da gab es nichts, was den Archäologen in die Lage versetzt hätte, diese Gräber zu datieren. Und deswegen habe ich Radiokarbon-Datierungen veranlasst. Und da kam überraschend eben zutage, dass einige dieser Personen in der Zeit um 1150 gelebt haben. Und ja, das war für uns auch überraschend. Und einige haben darauf auch relativ ungläubig reagiert. Und dann sind an insgesamt 100 der frühesten Gräber Radiokarbon-Datierungen gemacht worden. Und die belegen tatsächlich, dass wir ab etwa 1150, Radiokarbon-Datierung ergibt immer eine Spanne, also das ergibt nicht ein tagesscharfes Datum oder jahresscharfes Datum, aber ab 1150 ohne Unterbrechung haben wir Gebeine dieser Leute.
Das heißt, das sind die wahren ersten Berlinerinnen und Berliner? Das ist Fakt. Und insofern, ich glaube, bevor ich dieses Buch gelesen habe, Ihr Buch, wusste man natürlich, Berlin hat keine Gründungsurkunde.
Ja.
Das, wie die meisten Städte ja auch nicht. Also Gründungsurkunden sind eher die Ausnahme, nicht die Regel, ist ja klar. Aber man war irgendwie, glaube ich, bei 1180 oder so.
Ja.
Und Sie konnten noch mal 30 Jahre dazugeben durch
ja.
die neuen Untersuchungen.
Genau. Es gibt eben aus der letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts schon mehrere Holzproben. Dendrochronologie, also die jahrigen Bestimmung der Bäume, ermöglicht eben teilweise auch jahresscharfe Daten zu ermitteln. Und da gab es schon etliche, auch aus der Breitenstraße 1171 und weitere. Und diese Gräber, das sind die ältesten Gräber, die wir kennen. Das heißt nicht, dass das tatsächlich die allerältesten sind, aber der Archäologe kann nur über das sprechen, was gefunden wird. Und ich habe dann mich natürlich auch für die Gräber in der Nikolaikirche interessiert. Dort hat Erwin Reinbacher in den 50er Jahren Ausgrabungen durchgeführt, als die Nikolaikirche eine Ruine gewesen ist. Denn im Nikolaiviertel, was eben zur 750-Jahrfeier dann wieder so aufgebaut wurde, wie wir das heute sehen, stand nur noch die Kirchenruine und drei Häuser. Und in dieser Ruine wurden Untersuchungen durchgeführt und dabei hat Erwin Reinmacher 72 Gräber gefunden im Inneren der Kirche und manche von diesen Gräbern waren von den Mauern der Kirche überlagert. Also er hat erstens festgestellt, dass die Backsteinkirche, die wir heute sehen, nicht die älteste ist, sondern dass es vorher noch eine Steinkirche gab und unter deren Fundamenten waren noch ältere Bestattungen. Und dann habe ich die untersuchen lassen, weil das sind ja quasi die zeitgleich lebenden Menschen auf der Berliner Seite und auch die fallen in dieselbe Zeit. Und dann war ich mir eigentlich sicher, das ist ein naturwissenschaftliches Ergebnis, das ist so und inzwischen wird das ja auch weitgehend akzeptiert.
Da komme ich dazu. Es ist deswegen so schön, in dem Buch ist quasi der aktuellste Forschungsstand, der ja zum großen Teil Ihnen zu verdanken ist, auch versammelt. Vorher hat man, und das tun viele, ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, aber man schreibt voneinander ab und so werden sozusagen die ollen Kamellen, auch wenn sie falsch sind, immer wieder von Buch zu Buch weitergetragen. Insofern kann man nur sagen, Ihnen ist zu danken, dass das jetzt erstmal in so wunderbar lesbarer Form hier versammelt ist. Also toll. Und mit unglaublich vielen Neuigkeiten, Berlin und Köln, also eine Schwesterstadt, sagt man. In Wahrheit waren sie sich gar nicht so grün, kann man das so sagen, sondern lebten jahrhundertelang eigentlich nebeneinander her.
Ja, es gab auch Phasen der engen Kooperation. Also man muss sich wahrscheinlich vorstellen, dass so überregional Berlin und Köln natürlich ähnliche Interessen hatten. Aber beide Siedlungen, deswegen legen wir in dem Buch ja auch so großen Wert darauf zu sagen, es sind von Anfang an zwei unabhängige Siedlungen gewesen. Die hatten eigene Räte, die hatten eigene Parochien, also eigene Kirchengemeinden. Und ja, es gab 1309 ein gemeinsames Rathaus auf der Langen Brücke, also was heute die Brücke vor dem Humboldt-Forum ist. Aber es gab auch Phasen, wo die sich völlig verzankt hatten und wo die Räte sich wieder getrennt haben, weil sie ihre Interessen sozusagen nicht übereinbringen konnten. Und man muss sich vorstellen, dass eben diese beiden mittelalterlichen Siedlungen, die um 1230 Städte geworden sind, quasi eigene Gemeinwesen, also selbstorganisierte Gemeinwesen waren. Und Berlin offensichtlich von Anfang an wirtschaftlich einen besseren Start genommen hat. Also wir sehen, dass um 1270 schon die Marienkirche gebaut wird, also eine zweite Kirche. Ungefähr, wie wir jetzt wissen, ungefähr 120 Jahre nach dem Beginn der Siedlung, weil offensichtlich in Berlin die Bevölkerung schon so angewachsen war, dass es eine zweite Gemeinde brauchte.
Bevölkerung, wie sahen die Berliner aus? Wären wir aufgefallen, wenn wir damals über den Markt gelaufen wären und uns, sagen wir mal, zeitgemäß gekleidet hätten? Nö.
Wieso? Nee. Deswegen war mir das auch wichtig, im Buch lebendige Menschen abzubilden, weil immer wieder werden dieselben Bilder projiziert und ich habe eben Living History Darsteller fotografiert, um zu zeigen, dass erstens die Mode des 13. Jahrhunderts gar nicht so unschick war, wie man glaubt und auch nicht so ausgesehen hat wie auf dem Mittelaltermarkt.
Tolle Bilder drin. Kann ich mal dazwischen funken? Man kann jetzt leider sie nicht hören, sondern man muss sie sich angucken. Wieder ein Grund, das Buch sich anzuschaffen. Die Damen oben eher eng und dann geht's bei den Röcken so teilweise mit Faltenwurf nach unten lang.
Genau.
Das kann man auch heute tragen.
Das ist sehr kleidsam. Ja. Kann man durchaus auch einige Speckpölsterchen mit kaschieren. Also in so einem Kleid aus dem 13. Jahrhundert sieht man eigentlich immer gut aus. Und dazu gehört ein Unterkleid und auch ein Kopftuch oder eine Haube.
Und der Stoff ist Leinen, das heißt, den muss man nicht übertrieben waschen, eher schädlich sogar.
Ja, die Unterkleider sind aus Leinen, weil Leinen ein schmutzabweisendes, sehr stabiles Gewebe ist. Und die Oberkleider sind aus Wolle, teilweise auch sehr feiner Wolle. Also die Damen staunen immer, wenn ich bei meinen Führungen so ein mittelalterliches Gewand anziehe, weil es gibt tatsächlich Wolle, die ist so leicht und schön und glatt, dass man sie fast für Seide halten könnte. Und es gibt natürlich auch dickere Wolle, die dann im Winter wärmt. Und generell muss man sich vorstellen, die Frauen hatten wahrscheinlich ein, zwei Kleider und das war's. Also eine Sommergarderobe, eine Wintergarderobe und das passte alles in eine Truhe.
Wenn man gräbt, findet man, wenn man Menschen findet, in aller Regel, glaube ich, Skelette. Mhm. Die Kleider nicht.
Nein, auf jeden Fall nicht hier im Berliner Raum. Im Berliner Raum findet man komplett skelettierte Leichen, wenn man so will. Also das sind ja keine Personen mehr, sondern es sind eben nur noch die Gebeine. Und die haben dann meist auch keine Haare mehr und auch keine Fingernägel mehr. Und die Kleidung ist auch komplett vergangen. Aber wir finden manchmal Hinweise auf die Kleidung, also zum Beispiel Gürtelschließen. Und manchmal sind an diesen Gürtelschließen, die sind ja unter Feuchtigkeitseinfluss gekommen, weil sie im Boden lagen und dann korrodieren die, wenn sie aus Eisen sind. Und dann ist manchmal in dieser Korrosionsschicht, sieht man eben Abdrücke von Textilien. Oder man findet auch so kleine Haken, mit denen die Hemden zum Beispiel zugemacht wurden.
Reißverschlüsse gab es noch nicht, logischerweise.
Auch keine Knöpfe.
Und, ja, das ist witzig. Keine Knöpfe. So was Einfaches wie ein Knopf hatten sie noch nicht. Kommt erst später.
Ja, und ist dann tatsächlich auch bei diesen, sie hatten ja schon beschrieben, dass die mittelalterlichen Gewänder oben eng sein sollen. Auch die Ärmel sollen sehr eng sein. Und im 14. Jahrhundert kam dann der Knopf und ist der absolute Renner geworden, weil dann konnte man die Ärmel noch enger machen. Und dann hatten die Kleider halt riesige Knopfleisten an den Ärmelstulpen.
Noch ein Mythos. Also in unserer Landschaft hier, wo wir heute leben, in Berlin, gab es so kleine slawische Siedlungen und dann kamen deutsche Siedler aus dem Reichsgebiet, fielen ein, vertrieben die Slawen und seitdem gibt's hier Berlin und Köln. War auch nicht ganz so, oder?
Wir wissen das nicht. Wir haben ja dem Buch eine Zeitleiste beigegeben, um zu zeigen, wie lange die slawische Besiedlung angedauert hat. Und es gibt aus slawischer Feder eben keine Dokumente. Also alles, was wir über die Vorexistenz der Slawen in unserem Gebiet wissen, ist von anderen geschrieben. Und zwar aus der Sicht des Reiches geschrieben. Und die Elbslawen hatten eine große Besonderheit. Und zwar waren die tatsächlich bis ins 12. Jahrhundert nicht christianisiert. Alle anderen Slawen, also da, wo heute Polen ist oder wo heute Tschechien ist oder die Slowakei, die waren alle christianisiert, aber unsere Elbslawen nicht. Und Es gibt eben auch Bezeichnungen für elbslawische Stämme, also die Heveller oder die Sprewanen. Und dann liest man immer wieder, ja, Jagdzar von Köpenick ist der Fürst der Sprewanen gewesen. Wir wissen gar nicht, ob die sich selber Sprewanen genannt haben. Also wie gesagt, wird immer wieder erzählt, stimmt trotzdem nicht. Und wir wollen eben versuchen, das haben wir in dem Buch auch dargestellt, diese genetischen Untersuchungen, die schon erfolgt sind, an den frühesten Berlinern auszuweiten, um tatsächlich zu gucken, ob aus der slawischen Vorbevölkerung eben Leute mit in die Stadt gesiedelt haben oder ob es eine Unterbrechung gibt in der Besiedlung.
Wahrscheinlich, so stelle ich es mir vor, gab es an vielen Stellen alles. Also und am Ende sozusagen gab es an einer Stelle wirklich eine sehr, sehr rabiate, gewaltvolle Vertreibung und an einem anderen eine friedliche Koexistenz. Womöglich zwischen den beiden, dem Ankömmling und dem, der schon da war.
Ja, also der Archäologe oder der Genetiker oder der Historiker kann eben nur auf seine Quellen zurückgreifen. Also in den Gräbern kann man letztendlich auch nur sagen, tot. Ne? Ja. Ja. Aber woran die gestorben sind oder wie sich das abgespielt hat, das können wir nicht unbedingt rekonstruieren. Und deswegen ist das so wertvoll, dass Ines Gadisch und Jörg Feuchter sich auch die Mühe gemacht haben, aus den historischen Dokumenten eben beizufügen, was wir wissen und nochmal klarzuziehen, dass das eigentlich eine offene landesgeschichtliche Frage ist.
Was wir aber noch haben und was wir jeden Tag benutzen, sind Namen, die slawischen Ursprungs sind. Ich glaube, sämtliche Flussnamen, die wir so kennen, sind der Name Berlin.
Genau.
Ist slawisch. Birlo hört man immer wieder, Stadt am Sumpf oder Ort am Sumpf wahrscheinlich.
Ja, liest man auf dem Bier. Da bin ich ein bisschen neidisch gewesen, muss ich zugeben.
Das war eine gute Idee.
Aber eine super Idee.
Absolut. Köln hat, wie gesagt, man weiß es nicht, mit Köln zu tun oder nicht. In jedem Fall ist es lateinisch Colonia.
Korrekt.
Und das gibt es überall.
Es gibt auch mehrere Orte, die als Colonia gestartet sind und heute Köln heißen. Es gibt zum Beispiel einen Ortsteil von Meißen, der Köln heißt. Oder es gibt auch mehrmals Berlin. Also es gibt auch in der Nähe von Berlin den Ort Berlinchen. Also das ist auch nicht so singulär, wie man das zu glauben vermeint.
Alltag wirklich im allerersten Berlin. War das so schmutzig, so stinkig, so furchtbar? Wie ging es den Menschen? Was machten die eigentlich den ganzen Tag?
Also die haben sehr viel arbeiten müssen, weil sie ja auf keine Infrastruktur zurückgreifen konnten. Die konnten ja nicht in den Supermarkt gehen und sagen, gib mir ein Pfund Butter und 10 Eier, sondern man ist mit Tagesanbruch eben, hat man begonnen Feuer zu machen, um warmes Wasser zu haben, um sich einen Hirsebrei zu kochen. Und dann mussten Sachen repariert werden, mussten Sachen gewaschen werden. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die Ausstattung nicht so vielfältig war, wie wir das heute kennen. Also ein Problem mit dem proppenvollen Kleiderschrank hatten die, glaube ich, nicht. Und wie gesagt, Nahrung musste zubereitet werden und alle handwerklichen Tätigkeiten, also eben Feuerholz zu schlagen oder die Felder zu bestellen, das konnte man halt nur bei Tageslicht machen. Und der Tag war im Sommer eben länger und im Winter kürzer. Und ich habe tatsächlich auch verstanden beim Schreiben, wie das Tageslicht und wie die Jahreszeiten halt auch den Alltag strukturiert haben. Und dann darf man nicht vergessen, dass ein guter mittelalterlicher Bürger eben ein gläubiger Christ gewesen ist, der mehrfach am Tage zum Gebet aufgerufen war und der sich auch in seiner Lebensgemeinschaft, also in der städtischen Lebensgemeinschaft, zu beteiligen und zu repräsentieren hatte.
Das heißt, die Teilung von Arbeit und Freizeit, das ist eine moderne Erfindung.
Absolut. Also ich glaube nicht, dass die Vorstellung von Freizeit, also sowieso nicht in der Dimension, wie wir sie heute kennen, aber dass die Leute überhaupt darüber nachgedacht haben, weil die waren damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass die im Winter genug zu essen haben und dass die Familie überleben kann. Und wie wir wissen, ist das wirklich so gewesen. Zum Ende des Winters sind die Vorräte knapp geworden. Unser Boden gibt auch nicht so viel her. Also wer ein Stück Land bewirtschaftet hat, der musste sich auch strecken, da einen vernünftigen Ertrag rauszuholen. Und dass diejenigen, die eben zum Einkommen des Haushalts beigetragen haben, sprich die Erwachsenen, auch dann mehr zu essen gekriegt haben. Also die Kinder, die quasi nur Mitesser waren, unter Umständen mussten dann kürzer treten.
Lebenserwartung im Schnitt, das ist immer nur ein Ansatzpunkt. Klar, es gab eine sehr, sehr hohe Säuglings- und Kindersterblichkeit. Das ist bis ins frühe 20. Jahrhundert der Fall, wenn man so will. Aber es gab auch sehr viele für erwachsene Menschen große Chancen, früh zu sterben. Für die Frauen waren Geburten ein hohes Risiko. Für die Männer der Arbeitsalltag.
Ja, oder auch, Sie müssen sich vorstellen, die mittelalterliche Stadtgesellschaft, es gab keine Polizei. Ja, das heißt, wenn die Bürger der Stadt eine Überlandreise zum Beispiel antreten mussten, dann waren sie grundsätzlich gefährdet.
Ja.
Und auch durch interpersonelle Gewalt zum Beispiel in der Stadt. Also wir wissen, dass es solche Ereignisse gegeben hat. Das war auch nicht ganz ungefährlich. Und man muss sich die Lebenserwartung im Mittelalter quasi so vorstellen, dass wenn ein Kind jetzt das erste Lebensjahr überlebt hatte, hat es gute Chancen, 3 Jahre alt zu werden. Wenn man diese Zeit überstanden hatte, also wie wir wissen, sind die kleinen Kinder auch anfällig für allerlei Krankheiten. Und dann hatten die gute Chancen, eben auch 8 Jahre alt zu werden. Und so setzt sich das fort. Und naja, wenn die Frau halt ihre 15 Schwangerschaften glücklich überstanden hatte, dann hat sie auch Chancen gehabt, älter eben als 40, 50 Jahre alt zu werden.
Wobei dann, das fand ich auch interessant, die Zähne weiß waren, aber abgewetzt in aller Regel. Das können Sie natürlich dann anhand von Funden auch nachweisen.
Das sehen wir an den Skeletten tatsächlich. Ja. Und alle Leute waren fasziniert, das zu sehen. Diese Knochen von den Toten, die sind sehr oft dunkelbraun verfärbt, weil sie unter Grundwassereinfluss gekommen sind. Und dann standen natürlich diese weißen Zähne so strahlend hervor. Und heute wünscht sich jeder weiße Zähne und fragt sich, wie geht das denn? Also Info, kein Zucker essen, keine Kartoffeln essen, kein Weizen essen. Also alles, was kohlenhydratreich ist, führt zu Parodontose und zu Karies.
Und der Brei war sozusagen grobkörniger, noch nicht so vermahlen. Ja. Deswegen musste man mit den Zähnen tatsächlich selber mahlen.
Ja, und das Mehl wurde in Steinmühlen gemahlen. Okay. Und von den Mühlsteinen gab es halt auch immer einen Abrieb. Und das ist wirklich so, dass die Zähne enorm abgekaut sind, so wie wir das heute, wir konsumieren ja weiche Nahrung. Also wenn man einen Apfel isst, dann denkt man ja schon manchmal, meine Güte, was für ein hartes Ding.
Ja.
Aber wir sehen tatsächlich auf den Zahnoberflächen, wenn man da mit dem Mikroskop drauf guckt, sieht das aus wie eine Eisfläche, auf der man mit Schlittschuhen rumgefahren ist.
Das heißt, wenn ich mittelalterliche Filme sehe, also Filme, die im Mittelalter spielen, da haben die Adligen die weißen Zähne und die man auf der Straße so rumkrauchen, die haben ganz faulige Zähne. Genau andersrum war es wahrscheinlich. Also der Reiche, der sich vielleicht mehr Besseres in Anführungszeichen essen leisten konnte, hatte eher die Chance, schlechte Zähne zu bekommen, als der wenig zu essen hatte, oder nur den harten Brei.
Genau so sieht das aus. Und wir haben auch versucht, in dem Buch ein bisschen dagegen anzuschreiben und zu sagen, diese Vorstellung, die im Film vermittelt wird, also Mittelalterfilme beginnen ja immer mit irgendeinem keuchenden Aussätzigen, der eben seinen Mund aufmacht und dann sieht man die fauligen Zähne und man merkt quasi schon, wie das stinkt oder kann sich das vorstellen. Das ist eben mitnichten so gewesen. Man muss sich wirklich für diese Frühzeit ein eher ländliches, städtisches oder kleinstädtisches Gefüge vorstellen, wo die Leute sich natürlich auch hübsch gemacht haben und sonntags in die Kirche gegangen sind. Also das, was da vom Mittelalter gezeichnet wird, ist einfach nicht so zutreffend. Und wir haben bewusst eben 1300 geendet, weil 1350 kam dann die Pest. Und diese Vorstellung von Pest und Hexenverbrennung, das ist auch so, was das Mittelalter geprägt hat. Und auch die Zeit der Aufklärung später. Also Aufklärung wollte sich ja bewusst absetzen und sagen, wir sind die coolsten, wir sind die cleversten, wir sind so aufgeklärt und wir setzen uns von dieser mittelalterlichen Tristesse ab. Also diese Schlechtzeichnung des Mittelalters, die hat eine längere Tradition.
So, wir reden gleich weiter, aber ich mache jetzt hier einfach Schluss, weil sonst wird die Folge zu lang. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. De facto bleiben wir natürlich am Tisch sitzen und reden weiter. Also seien Sie gespannt, es wird noch um viele, viele spannende mittelalterliche Themen gehen. Übrigens war Berlin nie ein Dorf. Also nächstes Mal. Mit Claudia Mehlisch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.